Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Paradoxien gehören zum Populismus dazu. Oder vielleicht besser gesagt, populistische Bewegungen, die scheren sich nicht sehr um Widersprüche. Dass zum Beispiel gegen eine Meinungsdiktatur aufbegehrt wird, obwohl nicht viele Länder so sehr die Meinungsfreiheit gewährleisten wie Deutschland. Oder dass eben gegen Einschränkungen von Freiheitsrechten demonstriert wird, ganz genau dann, wenn diese Einschränkungen sukzessive wieder zurückgenommen werden. Und demonstriert wird auf eine Art und Weise, die dazu beitragen könnte, dass die Rücknahme der Lockerungen vielleicht auch wieder zurückgenommen werden muss. Wenn man das jetzt so kurz fasst, dann scheinen einem diese Paradoxien eigentlich ziemlich klar auf dem Tisch zu liegen. Umso bemerkenswerter, wie viele Menschen trotzdem dafür empfänglich sind, diese inneren Widersprüche zu ignorieren. Viele Menschen, eine wachsende Zahl und vor allem querbeet durch die Gesellschaft. Wie ist das zu erklären? Das versuchen wir im Folgenden. Und zwar gemeinsam mit Judith Kleiber, katholische Theologin am Institut für Pastoraltheologie an der Katholischen Privatuniversität Linz. Judith Kleiber hat sich in ihrer Forschung unter anderem mit dem Zusammenspiel von Führung und Wertebildung auseinandergesetzt. Und sie ist darüber hinaus selbst viel unterwegs in der Sphäre, in der Unmut gegenüber Corona-Einschränkungen sich gerade massiv Bahn bricht, nämlich in sozialen Netzwerken. Und jetzt ist sie in der Leitung. Frau Kleiber, hallo.
Grüß Sie, Herr Schulz.
Also Frau Kleiber, für eine groß angelegte Verschwörung in Sachen Corona-Diktatur spricht nicht viel. Erst recht nicht, da ja gerade wirklich nur in der Politik über das Lockern und gar nicht über das Einschränken von Freiheiten gesprochen wird. Warum kriegt diese Idee trotzdem gerade jetzt denn so viel Zulauf?
Als Pastoraltheologin schaue ich drauf, was eigentlich gerade im Moment aktuell der Fall ist, also was los ist. Und das, was ich wahrnehme, ist eben, dass wir eine globale Pandemie und eine Krise erfahren, die extrem zugänglich auf der einen Seite ist, weil wir ganz viele Informationen überall auf der Welt erhalten. Und gleichzeitig ist sie aber uns so radikal wiederum entzogen, weil wir diese Komplexität gar nicht erfassen können, wenn wir keine Spezialistinnen und Expertinnen in diesem ganz speziellen Fachgebiet sind. Also das löst extreme Spannungen aus und wir müssen irgendwie als Individuen und als Gesellschaft damit umgehen und Antworten auf diese Paradoxien dann auch wieder finden. Und diese Welt und diese Wirklichkeit, wie wir sie im Moment unter diesem krisenhaften Brennglas erfahren, ist zudem geprägt von einer hohen Grad an Unbeständigkeit, von Unsicherheit, von Komplexität und vor allem von dieser Mehrdeutigkeit, von dieser Vieldeutigkeit, die teilweise schwer auszuhalten ist. Und gerade aber obwohl und trotz dieser vieldeutigen Zugänge zur Welt, ist es diese Wirklichkeit, diese Welt, in der wir uns auch bewegen müssen und die wir irgendwie aushalten müssen.
Wenn Sie jetzt aber sagen, man die Unbeständigkeit oder auch die Unübersichtlichkeit der Welt, das kann man ja als Plädoyer verstehen für Experten, die das können, also zum Beispiel Virologen. Und gerade die oder deren Expertise steht ja massiv in der Kritik.
Die Kritik ist halt die Frage, auf was genau bezieht sich diese Kritik? Und ich glaube, dass dort ganz starkes psychologisches Moment nochmals mitspielt, weil wir gesamtgesellschaftlich an sich kein Deutungssystem mehr haben, das irgendwie Sinn ergibt. Und da sind jetzt Virologinnen und Virologen gerade die Personen, die eben herausstechen aus dieser Gesamtheit von Gesellschaft, auf die dann eben alles auch projiziert werden kann. Also wir haben unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Bedrohungsszenarien, die nicht nur irgendwie gesundheitlich enorm sind, sondern vor allem ist ganz sichtbar, dass eben aufgrund des fehlenden gesamtgesellschaftlichen Deutungssystems die Fragen nach einem Identitätsverlust, nach einer Sprachlosigkeit und vor allem auch nach einer Sinnlosigkeit extrem oder akut sichtbar werden. Also wir haben in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, wenn ich zurückblicke, eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive verloren. Und eben diese jetzt möglichen Antwortversuche, die Verschwörungsmythiker dort versuchen, die versuchen zum einen eben Antworten zu geben für ein Deutungsmuster, wie wir mit solchen Krisen umgehen können. Sie liefern zudem scheinbare Fakten, die sie als Fakten bezeichnen, die aber völlig ungeprüft sind und einer Kontrolle, einem Check quasi nicht standhalten, die zudem von dubiosen Quellen stammen. Und die Verschwörungsmythiker liefern oder bieten vielmehr auf einer emotionalen Ebene eine Teilhabe an einer Art Heldengeschichte in diesem uralten Kampf von Gut gegen Böse. Mhm. Sie bedienen also ganz unterschiedliche Ebenen, die eben die Menschen, die in diesem Spannungsverhältnis sind und irgendwie damit umgehen müssen, attraktiv finden können.
Also wenn ich Sie jetzt aber, um in Ihren Worten zu bleiben, ein Deutungssystem brauche und die Verschwörungsmythen oder diejenigen, die diese Mythen verbreiten, ein solches Deutungssystem anbieten, dann ist es aber auch kein hoffnungsfrohes, sondern eigentlich ein, ich möchte es fast sagen, pessimistisch, menschenfeindliches, wenn nicht gar destruktives Deutungssystem, was von denen kommt, oder?
Absolut, genau. Das ist eben die Gefahr und das Gefährliche an diesen Deutungsmöglichkeiten, an dieser Deutungsversuch der Verschwörungsmythen, weil sie eben unter anderem die Elemente beinhalten eines Geschichtsrevisionismus, eines Sozialdarwinismus, dass bitte ja nichts dem Markt passieren darf, also der Wirtschaft, und dass Sündenböcke gesucht werden und vor allem zugleich erfahrbar wird, dass die einzelnen Nationalstaaten, wie zum Beispiel in Ungarn und Polen, extrem erstarken. Also das ist die Gefahr, weil sich nämlich diese Verschwörungsmythen rund um Corona, sei es jetzt die 5G-Masken, sei es irgendwelche Kinder, die in Kellern aufbewahrt werden, weil dort das Blut verwendet werden soll für Verjüngungskuren, weil sich diese eben in einer gefährlichen Vermischung verbinden mit eh schon vorhandenen, vor allem rassistischen, rechtsextremen Strömungen in unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite fehlt eben diese positive Zukunftshoffnung, die nicht ersichtlich ist. Und das ist extrem schwer auszuhalten, weil wir eigentlich, oder wenn ich jetzt auch von mir persönlich rede, ich sehe nicht, dass die Zukunft besser wird oder schöner wird oder vielleicht auch wahrer wird. Und vor allem sehe ich nicht, mit welchen Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich habe, an solch einer besseren Zukunftsoption auch aktiv mitwirken kann. Das fehlt. Da ist eine Leerstelle, die wir haben, gesamtgesellschaftlich betrachtet, und die hinein jetzt eben die Verschwörungsmythiker mit ihren ganz eigenen eiskalten politischen Strategien hineingehen und diese besetzen.
Aber eine positive Zukunftsoption, das wäre ja, könnte man sagen, ein Feld, das von der Theologie gefüllt werden könnte, oder?
Könnte, genau, das ist eigentlich, würde ich sagen, vielleicht sogar das ureigenste Kerngeschäft von Religionen, von Theologie. Jetzt muss man natürlich sagen, haben wir in den letzten Jahren auch erfahren, und gerade auch ganz aktuell mit Vigano und Co., also dem Kardinal und dem letzten Plädoyer, genau, dass eben auch hier diese Verschwörungsmythiker mit ganz eigenen, klaren politischen Strategien sich verbinden mit einer Suche nach einer religiösen Legitimation. Also jetzt wird es nochmal irgendwie dichter und kommt nochmal eine Ebene hinzu, die geradezu die religiöse Legitimation, sprich Gottes Gutdünken sozusagen, hier nochmal verbinden. Und das ist radikal anfragbar natürlich, wenn man an ein ursprünglich eigenes Kerngeschäft von Theologie denkt, die einer Befreiung und ein Leben in Fülle eine frohe Botschaft sozusagen gegenüberstellt. Und Vigano und Co. haben aber eben ein ganz klares Ziel. Sie wollen weiterhin Franziskus als Heretiker diffamieren und stigmatisieren, und eine scheinbare marxistische Veränderung der Kirche wollen sie verhindern. Das ist ein ganz klares politisches Kalkül, und ihnen ist kein Mittel tatsächlich zu schmutzig, um diesem Ziel irgendwie auf diesem Ziel weiterhin voranzukommen.
Also Vigano und Co. sagen Sie, damit meinen Sie dann auch den Kardinal und ehemaligen hochrangigen Mitglied der Glaubenskongregation, Kardinal Müller. Was erwarten Sie denn da von der Kirchenspitze für eine Reaktion auf diese Leute?
Ich erwarte mir tatsächlich von der römisch-katholischen Kirche eine klare Sanktion solcher menschenverachtender Aussagen, die völlig dem ureigensten Kern des Christentums zuwiderlaufen. Und die vermisse ich schmerzlich im Moment. Und vor allem frage ich mich gleichzeitig, wieso wir so viel Energie und Aufmerksamkeit und Zeit und Ressourcen für diese Verschwörungsmythiker auch in römisch-katholischer Kirche eigentlich verwenden. Wieso beschäftigen wir uns nicht eben mit solch einer positiven, hoffnungsvollen Zukunftsidee? Wieso entwickeln wir die nicht gemeinsam? Wieso schauen wir nicht nach Elementen, die unsere plurale Gesellschaft zusammenhalten können und verstärken diese Elemente? Also,
ich gehe noch mal einen
wieso... Mhm. so viel Aufmerksamkeit dafür.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Sie sagen, Sie vermissen Sanktionen dieser Aussagen. Was denn für Sanktionen? Muss da jemand aus der Kirche ausgeschlossen, exkommuniziert werden?
Ja, das sind jetzt natürlich unterschiedliche Instrumente, die man anschauen könnte, rein kirchenrechtlicher Art. Ich würde mir schon wünschen, dass eine klare Sprache gefunden wird, dass es ganz klar eingeordnet wird, dass das dekonstruiert wird und ganz klar gesagt wird, worauf das eigentlich abzielt. Und alles Weitere, dafür gibt es kirchenrechtlich unterschiedlichste Instrumente, die dann eben auch im Einzelfall nochmals individuell geprüft werden könnten.
Sagt Judith Kleiber. Sie ist katholische Theologin aus Linz, dort am Institut für Pastoraltheologie an der Katholischen Privatuniversität. Frau Kleiber, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Herzlichen Dank, Herr Schulz.